Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Hallo, Ramona Westhof hier. Ich habe dabei ein Mädchen mit einem herzförmigen Ballon. Ich habe einen vermummten Typen dabei, der statt einem Molotow-Cocktail einen Blumenstrauß wirft. Knutschende Polizisten, diverse Ratten. Sie haben wahrscheinlich vielleicht auch schon an der Überschrift gemerkt, es geht um Banksy heute hier im Kompressor-Podcast. Ich bin Ramona Westhof und es gibt einen neuen Podcast über Banksy, der Ihnen auch dann noch spannende Sachen erzählt, versprochen, wenn Sie Banksy für total omnipräsenten Kitsch halten. Hinter Banksy steckt nämlich deutlich mehr. Da steckt eine ganz spannende Geschichte dahinter, geht von Bristol über Bethlehem bis in die Ukraine, vom heimlichen Sprayen, für das man schnell auch mal verhaftet wurde früher, bis eben in Auktionshäuser für sehr, sehr teure Kunst. Immer noch ein bisschen heimlich natürlich. Es gehört bei Banksy ja zur Marke. Man weiß offiziell nicht, wer er ist. Banksy, Rebellion oder Kitsch heißt dieser Podcast von RBB Kultur. Gibt's in der ARD Audiothek. Autorin und Host ist Ortrun Schütz. Die hat ziemlich lange und aufwendig für diesen Podcast recherchiert. Am 7.7. erscheinen da die ersten beiden Folgen. Danach gibt's jede Woche eine neue. Und bevor wir da jetzt in die tiefe Analyse gehen, habe ich Ortrun Schütz die offensichtliche Frage beim Thema Banksy zuerst gestellt. Weißt du jetzt, wer Banksy ist?
Naja, ich denke schon. Also ich bin ihm auf jeden Fall immer näher gekommen im Laufe der Recherche. Ich habe ihn auch immer wieder angeschrieben und auch sein Team tatsächlich. Und am Ende des Podcasts, da kommt er auch auf eine Art selber zu Wort.
Wir verraten aber noch nicht, wie.
Natürlich nicht.
Du sagst, du bist ihm relativ nahe gekommen. Du hast ja mit Leuten gesprochen, die auf jeden Fall wissen müssten, wer Banksy ist. Ne? Zum Beispiel mit einer Journalistin, die mit Banksy in seiner ganz frühen Zeit mal durch Berlin gezogen ist. Die haben aber alle nichts verraten.
Was heißt, die haben alle nichts verraten? Die hat schon einiges verraten. Also die hat nämlich schon erzählt, wie Banksy so ist. Also dass er freundlich ist, dass er sowas Systemfremdes hatte. Also das war ja in der Zeit, bevor er so richtig berühmt geworden ist. Deswegen hat er sich ihr halt auch tatsächlich noch persönlich gezeigt. Und weil sie so gute Kontakte in die Graffiti-Szene hatte und da einfach so ein Vertrauensverhältnis geherrscht hat. Deswegen war das schon wirklich Banksy, den sie da getroffen hat. Und er hat ihr auch seinen bürgerlichen Namen gesagt und sie hat ihn ein ganz bisschen beschrieben. Und dadurch ist halt auch relativ klar, okay, er war damals 2003 wirklich so um die 30 Jahre. Ist auf jeden Fall ein Mann. Und also man konnte dadurch schon auch so einiges erfahren, wie er so im Umgang war damals.
Also das sind A, natürlich irgendwie spannende Infos und andererseits schließt das schon ein paar Theorien aus. Und das macht ja vielleicht auch ein bisschen den Spaß schon kaputt, oder?
Ja, also ich glaube, das ist, ja, wenn man so, das Witzige ist ja, wenn man so ein bisschen googelt über Banksy, dann findet man ja auch super viele Informationen schon. Und das Besondere an diesem Podcast ist ja, dass es alles so mal als eine Geschichte erzählt wird. Also, dass man so richtig den Karriereverlauf und die Entwicklung auch so sieht und was ihn geprägt hat und so weiter. Und ja, ich wollte am Anfang des Podcasts auch möglichst offen lassen. Ne? Also könnte ja auch eine Frau sein zum Beispiel. Aber ich bin da sehr, sehr schnell auch wieder von weggekommen, weil gerade so in der ersten und zweiten Folge erzählt es sich ja, wie in Bristol wieder die Graffiti-Szene sehr männlich dominiert ist und was für eine Subkultur das war. Und da eine weibliche Identität zu verheimlichen, das wäre extrem schwer gewesen. Also es ist ziemlich schnell, auch wie die InterviewpartnerInnen über ihn reden, die ihn persönlich kennen, da bleibt wenig Raum für Fantasie, dass es tatsächlich eine Frau sein könnte, was ich total schade finde. Ich hätte es ja super gefunden.
Ne? Ich hätte es auch ziemlich gut gefunden. Ja. Aber diese Geheimhaltung ist ja eigentlich ganz spannend, wie das funktioniert. Ne? Also bei Verschwörungstheorien sagt man ja irgendwie, je mehr potenzielle Beteiligte, desto unwahrscheinlicher ist es, dass es da irgendwie eine Verschwörung gibt. Bei Banksy müssen doch total viele Leute eigentlich wissen, wer er ist. Wieso sagen die denn nichts? Also haben die so Spaß an dem Geheimhalten? Ist es irgendwie wahnsinnig irrelevant und deswegen sagt keiner was? Was ist so deine Theorie, warum das trotzdem funktioniert?
Ich glaube, das hat sich über die Zeit auch verändert, weil Banksy ist jetzt einfach schon echt lange aktiv. Also spätestens in den 90er Jahren hat er ja angefangen zu sprayen. Da sind die ersten illegalen Graffitis eben aufgetaucht an den Wänden. Und ich glaube, am Anfang war das einfach, da hat die Graffiti-Szene sowieso zusammengehalten, weil alle waren von Strafverfolgung bedroht. Also man konnte halt wirklich ins Gefängnis kommen für Vandalismus. Also irgendwo hinsprayen war halt nicht in Ordnung. Und das ist natürlich auch immer noch nicht. Auch jetzt wird man noch bedroht von, also können Jugendliche ins Gefängnis kommen in Großbritannien dafür. Und das heißt, damals haben sich eh alle geschützt und nicht ihre Klarnamen genannt. Und dann über die Zeit, ich glaube, er ist ja schon ein sehr politischer Künstler. Ich glaube, viele hatten halt, haben auch Hoffnung in ihn, dass er wirklich was verändern kann und unterstützen ihn. Und natürlich hat es sich dann auch über die Zeit gewandelt, weil seine Werke sind ja immer teurer geworden. Und dann ist halt die Frage natürlich, wie viel Eigeninteresse man dann auch irgendwann entwickelt, zu diesem Team von Banksy dazuzugehören. Und ich erzähle im Podcast natürlich auch noch andere Mechanismen, wie er seine Anonymität schützt.
Gutes Teasing.
Na klar.
Du hast gerade angesprochen, diese Probleme, die die Graffiti-Szene in Bristol hatte und auch immer noch hat. Ne? Also vor allem in den 80ern gab es da massive Repressionen, Hausdurchsuchungen, Prozesse. Und jetzt am Ende bezahlen irgendwie stinkreiche SammlerInnen wahnsinnig viel Geld für irgendwie so ein Stück Beton, was aus einer Wand rausgehauen ist mit einem Banksy drauf. Das ist doch irgendwie auch eine Geschichte von so Ausverkauf und irgendwie von Kapitalisierung einer Subkultur, oder?
Ja, und das ist ja auch das Tragische, ne? Also das Banksy ist einfach Teil dieses Systems und der kommt da auch nicht irgendwie von raus. Also auch selbst wenn er immer wieder diese Mechanismen kritisiert, und da kann man natürlich fragen, und das ist ja auch die Grundfrage meines Podcasts, also wenn er zum Beispiel den Kunstmarkt kritisiert, dadurch, dass er Girl with Balloon, dieses Mädchen, der Luftballon, der Herzluftballon wegfliegt, ne? Wenn er das bei der Auktion schreddert, ne? Ist das dann tatsächlich eine Kritik am Kunstmarkt, wo so gezeigt wird, okay, das ist total absurd, was für Summen da bezahlt werden, und die gehen ja auch nicht an die Künstler, das ist ja Second Market, also es ist sowas wie zweite Handverkauf, also die Künstler selber können nicht für diese Auktionspreise ihre Kunst verkaufen, ne? Und also auf diese ganzen Missstände wird der hingewiesen und kritisiert, und gleichzeitig ist ja sein Kunstwerk dadurch 16 Mal teurer geworden, also Millionen wert nach dieser Schredder-Aktion. Und das ist ja die Frage, ne? Also natürlich hilft das Banksy auf eine Art, auch wenn er das Geld in dem Moment selbst nicht bekommt, ist es ja schon so, dass insgesamt sein Marktwert steigt und er verkauft schon durchaus auch immer noch seine Kunst und hat dann einfach Geld, mit dem er dann einfach neue Aktionen auch starten kann. Also er ist einfach Teil davon, so.
Und das zeigt ja auch irgendwie vor allem wahrscheinlich, wie absurd der Kunstmarkt ist, ne? Dass irgendwie so eine Aktion ein Bild einfach teurer macht, ob es jetzt geplant war oder nicht. Aber es ist ja absurd einfach.
Genau. Also man kann, und das ist, fand ich halt das Spannende, egal was jetzt mit Banksy ist, ne? Also egal, ob er jetzt tatsächlich vor allem Geld verdienen will oder ob er tatsächlich die Welt irgendwie verbessern möchte. Mhm. Auf jeden Fall zeigt sich an diesem Phänomen total viel über unsere Welt und wie sie funktioniert.
Du bist ja Host und Autorin, hast also viel alleine dran gearbeitet und alleine recherchiert, aber du hast natürlich auch ein Team, mit dem du zusammen zum Beispiel am Sound gearbeitet hast, ne?
Genau, und das war, also ich bin meinem Regisseur Giuseppe Maio total dankbar, weil der halt einfach richtig tolles Sounddesign für diesen Podcast entwickelt hat, und das erzählt einfach nochmal eine andere Ebene. Also wenn wir jetzt zum Beispiel in den 80ern oder in den 90ern in Großbritannien sind, dann zeigt er halt auch durch die Musik, die ja quasi historische Songs, also Hip-Hop-Tracks oder auch Rave-Musik, die da vorkommt, zeigt er einfach die Subkultur, aus der Banksy auch kommt. Also Banksy ist halt geprägt vom Punk. Der kommt auf jeden Fall aus der Punk-Szene. Also diese ganzen Ratten, das sind alles quasi kleine Punks, könnte man sagen, die Banksy so malt. Und dann natürlich Hip-Hop ist das Erste, was man immer mit Graffiti verbindet. Aber auch diese ganze Rave-Kultur, die da noch gekommen ist. Und er packt das alles mit rein und erzählt dadurch, also es gibt noch eine neue Ebene. Und man hat immer das Gefühl, dass man so mit dabei ist, auch wenn wir in die historischen Szenen gehen. Und was ich auch super finde, ist halt diese Verwebung von den englischen O-Tönen und den Overvoice. Die sind so toll ineinander verwoben, dass man wirklich beides hat. Also dass man wirklich die original britischen oder amerikanischen Stimmen hört oder auch die ukrainischen, aber dann auch diese Übersetzung hat und nicht verloren geht. So Lost in Translation ist es nicht.
Wie würdest du eigentlich Banksys Stil beschreiben? Die haben ja für so ein Graffiti eigentlich was total Cleanes, ne? Mit diesen klaren Linien, mit diesen Stencil-Dingern. Und irgendwie haben die ja sowas wie ein heile Weltbild auf den ersten Blick, ne? Irgendwie durch diese Omnipräsenz auch, dass die ja irgendwie auf allen möglichen Taschen und Tassen sind und irgendwie in jeder zweiten Wohnung an der Wand hängen. Aber das stimmt ja eigentlich nicht, ne? Eigentlich haben die ja was Politisches, oder? Oder wo siehst du die auf dem Spektrum?
Genau, also es sind ja diese Schablonen-Graffitis, die er sprayt, und dadurch sind die sehr leicht reproduzierbar. Also man muss ja dazu sagen, diese ganzen Motive, die es auf Weinflaschen und Kaffeetassen und so weiter gibt, daran verdient Banksy ja nichts. Also er macht kein Merchandising. Das sind die anderen, die einfach seine Motive klauen, das nachmachen so. Und ich glaube, was spannend ist an seinen Schablonengraffitis, ist, dass die eine erstmal auf den ersten Blick sehr einfache Botschaft haben, aber es stecken noch mehrere Ebenen dahinter, wenn man sich also zum Teil auch mit Kunstgeschichte auskennt oder wenn man mehr auch die politische Dimension mit einbezieht. Oft sind die Titel von seinen Werken auch so Wortspielereien. Mhm. Das macht er sehr gerne, so Sprachspiele.
Das hast du auch super erklärt im Podcast. Es waren einige Wortspiele, die ich sonst gar nicht verstanden hätte.
Ah, schön, da
also
freue ich mich.
Dafür lohnt sich der Podcast, kann ich mal empfehlen.
Ja, genau. Also da gibt es halt verschiedene Beispiele, ne? Zum Beispiel in Bristol ist es ja dieser, das ist so ein flauschiger, süßer Teddybär, Eisbär-Teddybär, der so ganz harmlos ist und dann aber gegen die Bereitschaftspolizei in seiner Hand bereit ist, einen Molotow-Cocktail auf die zu werfen. Und dieses Bild heißt dann The Mild, Mild West und ist halt in Bristol und zeigt genau diese Auseinandersetzung zwischen der Polizei, der Verfolgung und wie sich die Bevölkerung wehrt. Und in diesem Bild gibt es halt diese Mischung aus diesem harmlosen Bären, der gewalttätig wird, und später dreht das Banksy eigentlich eher um. Und das sind dann eher Leute, die so auf den ersten Blick aggressiv wirken, also so wie sein Blumenwerfer, der eigentlich ja so links aussieht und wie so ein Demonstrant, der gleich einen Pflasterstein wirft, aber stattdessen wirft er halt einen Blumenstrauß, was Buntes, was Schönes, was positiv die Welt verändert. Also eher ja im weiteren Verlauf, dass er eben nicht zu Gewalt aufruft, sondern eher so zeigt, okay, ich will auch die Welt verändern, wir wollen die Welt verändern, aber halt mit positiven Mitteln, mit Humor und mit Kreativität.
Und plus die Orte, wo die Bilder sind, spielen ja eine total große Rolle, ne? Was ja irgendwie auch absurd ist, wenn die dann aus der Wand geschnitten werden oder irgendwie aus dem Kontext genommen und irgendwo drauf gedruckt werden.
Genau, der Ortsbezug ist super
wichtig. Du zeigst da
ja
auch einige total spannende Orte, ne? Also zum Beispiel in irgendwelchen Ruinen in der Ukraine.
Ja, genau. Also, na klar spielt das eine Rolle und manchmal ist es eben auch ein großer Unterschied. Was ist dann für die Weltöffentlichkeit wichtig? Also da ist es vielleicht wichtig, dass ein Judoka, der wahrscheinlich Putin sein kann oder darstellen soll mit seinem schwarzen Gürtel, den Putin ja auch hat, von einem kleinen Jungen, der ein kleiner Judoka ist, auf den Rücken gelegt wird. Also so dieses David gegen Goliath, dieses die kleine Ukraine gegen das große Russland-Bild, was da zumindest so erzählt wird. Dadurch die Solidarisierung, aber gleichzeitig ist es halt ein Ort, das war halt eine Kita, wo das drauf gesprayt wurde. Das ist den Leuten vor Ort halt viel bewusster, ne, was das für ein Ort ist. Und da wird halt indirekt ja auch irgendwie der Kinder gedacht, die da betroffen waren.
Die Tagline von deinem Podcast ist ja Rebellion oder Kitsch. Hast du da für dich eine Antwort gefunden? Also sind Banksys Bilder Politik? Ist das teure Kunst? Ist das was, das man auf Tassen druckt? Ist das Alltagskunst? Ist das alles davon? Und die Antwort kannst du nicht in zwei Sätzen sagen, sondern nur in 9 Folgen?
Auf jeden Fall braucht man 9 Folgen, um das Phänomen so voll zu verstehen. Aber es ist natürlich schon so, was ich sagen kann, ist, dass es eine Entwicklung durchmacht. Und natürlich ist es für einen Banksy, der so richtig aus dem Nichts kommt, kann der anders rebellisch wirken als ein Banksy, der mittlerweile millionenschwere Werke produziert. Aber ich habe schon gesehen, dass er seinen Weg findet, auf seine Art weiter rebellisch zu sein. Also natürlich nutzt er die Mechanismen, natürlich macht er auch Kunst, die PR-tauglich ist. Und er weiß es richtig gut, wie und wann und auf welche Art er bekannt gibt, dass er ein neues Bild gemacht hat. Und es sind ja übrigens nicht nur Bilder, ne? Es ist einfach nicht nur ein Graffiti-Künstler, das muss ich an der Stelle einfach auch nochmal betonen. Das sind ganze Performances, da sind teilweise SchauspielerInnen mit dabei, das sind Skulpturen, also das sind, also ein ganzes Hotel und das sind, also das ist einfach nicht nur, also das ist ein Street-Artist, ne? Der kommt aus der Graffiti-Szene, der macht auch Schablonen-Graffiti, aber es ist auch sehr viel mehr, was so drumherum passiert. Und auf jeden Fall nutzt er das alles, um auf sich aufmerksam zu machen und auch um seine Botschaft zu verbreiten. Aber was ich auch glaube, ist, dass er seine Macht, seinen Einfluss, sein Geld mittlerweile auch einsetzt, um anders zu helfen. Also es gibt verschiedene Charity-Aktionen und so wie es aussieht, gibt es welche, von denen ich erzähle, die öffentlich bekannter sind. Zum Beispiel sein Seenotrettungsschiff, was er finanziert hat. Mhm. Aber es scheint wirklich so zu sein, dass er halt auch von der Öffentlichkeit nicht gesehene Projekte finanziert, die quasi einen wohltätigen Zweck oder einen Hintergrund haben. Ich habe das in der Recherche auch mitbekommen und das ist aber, hat ja auch gute Gründe, warum das dann in der Öffentlichkeit eben nicht erzählt werden soll.
Kannst du eigentlich, wenn du jetzt so in deinem normalen Leben irgendwelche Banksy-Bilder siehst, so zufällig an irgendwelchen Wänden, auf irgendwelchen Dingen im Fernsehen, kannst du das noch genauso gucken wie vor der Recherche?
Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Ich muss sagen, ich war am Anfang, ich habe sehr viel gelacht. Ich war total fasziniert. Ich habe jetzt mich einfach über ein Jahr mit diesem Thema auseinandergesetzt. Und ja, es hat sich ein bisschen abgenutzt. Und es gibt immer wieder Sachen, von denen ich auch neu fasziniert war. Aber ja, ich bin schon gespannt. Also es müsste jetzt nochmal was Großes kommen. Ich meine, es ist ja, also was mich dann faszinieren würde und was mich so ein bisschen, ja, erstmal auch bestätigt hat, ist, dass er jetzt selber, also es gab ja diese ganzen vielen Fake-Ausstellungen, ne, die nicht von Banksy autorisiert sind, erzähle ich auch im Podcast davon und wo man jetzt überall reingehen konnte und wo viele Leute gar nicht wissen, dass Banksy das gar nicht cool findet, dass das alles nur nachgemachte Banksy-Sachen sind. Und jetzt hat er ja tatsächlich aktuell, ganz aktuell, eine eigene so eine Ausstellung gemacht, wo man seine Schablonen-Graffitis sehen kann mit seinen echten Schablonen und wo er so ein bisschen Best-of der letzten 25 Jahre macht. Und das fand ich jetzt erstmal nicht besonders spannend. Also das ist halt eher so, okay, also kommt es jetzt vielleicht doch langsam zu einem Ende. Es ist, und dann dachte ich so, ja, passt doch. Also, dass jetzt genau dieser Podcast rauskommt, der genau wie was Banksy jetzt auch macht, so Revue passieren lässt, was ist eigentlich in der letzten Zeit passiert. Also, dass man so die Karriere richtig rückverfolgen kann. Aber was halt toll war, war, dass er wirklich während der Recherche also nochmal in die Ukraine gegangen ist und wirklich dort auch sich positioniert hat, weil das war halt nicht klar. Und das habe ich mich halt schon gefragt, auch im Verlauf der Recherche, passiert nochmal was und es war wirklich fast ein Jahr nichts von Banksy gekommen und dann war er eben in der Ukraine und hat sich positioniert und das war für mich dann schon spannend zu sehen.
Ortrun Schütz, Autorin und Host von Banksy, Rebellion oder Kitsch, neuer Podcast von RBB Kultur über die Story vom Graffiti-Künstler Banksy, erscheint am 7.7. in der ARD Audiothek. Da gibt's direkt zwei Folgen, danach jeweils eine pro Woche, 9 insgesamt. Danke, dass Sie zugehört haben. Die nächste Folge Kompressor-Podcast, die gibt's auch morgen. Ciao.